Der SRB im Gespräch.
Ich freue mich heute auf Herrn Marco Kruppe. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Er ist Autor und Rezitator und lebt in Pößneck. Ihr Lebensmotto, ein Zitat von Ihnen, Lesen ist wie das Schreiben nicht nur ein Hobby, sondern Passion.
Das ist im Grunde gar nicht so kompliziert. Also ich habe ja relativ früh angefangen zu lesen und habe so ein bisschen in meinen jugendlichen oder kindlichen Fluchtversuchen quasi genau da einen Hort gefunden, also in Büchern. Und so kam das dann auch relativ schnell, dass ich angefangen habe zu schreiben. Also alles, was mir so widerfahren ist im Leben, habe ich selten drüber geredet, sondern schon immer das in Geschichten versucht aufzuarbeiten und zu reflektieren. Und dann kam das dann irgendwann professionell quasi, als ich so Anfang 20 war, dass ich das Schreiben für mich als, naja, ich will fast schon sagen, eine Art therapeutisches Mittel benutzt habe. Also immer, wenn irgendwas war, wenn mir irgendwas widerfahren ist, was normale Menschen, sage ich mal in Anführungsstrichen, besprechen würden, habe ich das schriftlich gemacht. Ich hatte durchaus Ansprechpartner, aber mir ist es schon immer schwer gefallen, oder zumindest damals in meiner Jugend schwer gefallen, mit Menschen über mich zu reden. Und das ist auch heute noch, wenn auch bedingt, aber es ist heute auch noch so. Zumindest wenn es irgendwie akut ist, dann nehme ich den Stift in die Hand.
Da haben Sie ja schon sehr oft den Stift in die Hand genommen, denn Sie haben schon einige Bücher herausgebracht und Gedichte.
Ja.
Welche Themen vermitteln Sie da dem Leser? Was ist da wichtig für Sie? Was möchten Sie rüberbringen in einer ganz besonderen Gruppeart, sage ich mal?
Das ist gar nicht so direkt fokussiert von mir. Also ich schreibe natürlich hauptsächlich über Dinge, die mich bewegen, die mich also emotional in irgendeiner Form anrühren, ob das jetzt Wut oder naja, ich sag mal Hass in Anführungsstrichen ist, oder ob das irgendwelche weicheren romantischen Sachen sind. Allerdings muss ich sagen, dass es, ich würde sagen, zu 60% immer so ein bisschen gesellschaftskritisch ist, dass ich mir Menschen angucke, die so eher am Rande der Gesellschaft stehen und die dann porträtiere in Gedichten oder Kurzgeschichten. Allerdings auch, wie gesagt, gesellschaftskritische Themen, die ich da aufgreife, wo ich sage, vielleicht tut es vielen Menschen weh, darüber zu reden. Ich mache es halt und ich mache es sehr deutlich und sehr direkt.
Kommt es auch in Ihrem neuesten Buch so rüber, in dem Buch und in mir Weizenfelder?
Durchaus. Genau, es ist ein sehr, sehr kritisches Buch, das ich eben, wie gesagt, mit teilweise so prosaischen Gedichten Menschen am Rande der Gesellschaft widmet, also sogenannten Opfern der Droge Crystal zum Beispiel oder anderen Menschen, Alkoholikern oder eben die Kritik zum Beispiel am G20-Gipfel und den Protesten, die es da gegeben hat, beziehungsweise wie da von Seiten des Staates mit umgegangen wurde. Genau, das ist so das, was ich mache.
Wann schreiben Sie? Wann haben Sie Zeit? Haben Sie Laptop immer dabei oder ist da vielleicht noch altbewährte Schreibmaschine oder schnell mal der Bleistift gezückt, wenn Ihnen ein Gedanke kommt?
Hauptsächlich das Notizbuch, das ich, oder der Kugelschreiber, was ich immer mit mir mitführe. Und also in dem jüngsten Text, den ich jetzt gerade als Kolumne geschrieben habe für ein Kulturmagazin, so dass ich schreibe, geht es darum, dass es natürlich immer wieder passiert, dass man sein Notizbuch doch irgendwo vergisst und dann schnellstmöglich unmittelbar vor dem Kollaps, weil unbedingt was raus will, was sonst weg ist, nach Briefumschlägen oder ähnlichen Zettel, um das festzuhalten.
Dem kann ich nur voll zustimmen. Ich habe ja auch mehrere kleine und große vor mir liegen mit Notizen über Ihr Leben, über das, was Sie noch alles machen. Also Sie sind ja voll ausgebucht. Ich habe gelesen, Sie sind Organisator und Moderator der monatlich stattfindenden Lesereihe Das Rote Sofa. Da habe ich allerdings in diesem Jahr noch keine Veranstaltung gefunden. Ist das wahr?
Das ist richtig. Leider existiert die nicht mehr wirklich, weil der Verein, für den ich das gemacht habe, bin ich nicht mehr Mitglied. Das ist einfach aufgrund meines Arbeitspensums nicht mehr schaffe. Ich leite unter anderem zusammen mit meinem Freund und Kollegen Tristan Rosenkranz aus Gera noch einen zweiten Verein, einen Kultur- und Kunstverein Corbus. Und da haben wir eine monatliche Lesebühne, die heißt der Literarische Salon. Auch in Pößneck und in Gera und in Leipzig. Wir sind auch jetzt zukünftig in Sachsen unterwegs. Da kristallisieren sich gerade Kooperationen heraus. Aber wie gesagt, das Rote Sofa gibt es leider nicht mehr.
Also trotzdem bearbeiten Sie, sage ich einfach mal, ein weites Feld.
Ja,
alles, was mit Literatur zusammenhängt. Was für eine Rolle spielt die Musik in Ihrem Leben? Wie hat Ihnen die geholfen und wie stehen Sie heute dazu? Welche Musik mögen Sie?
Also Musik spielt eine sehr, sehr große Rolle, auch wenn ich kaum noch dazu komme. Musik höre ich eigentlich nur noch im Auto und dann bewusst, wenn ich nicht gerade irgendein Hörbuch höre. Was daran liegt, dass ich eine kleine Familie habe, also eine 2-jährige Tochter, und wir hören halt relativ viele Kinderlieder zurzeit. Und die Musik, die ich höre, möchte ich jetzt unbedingt meiner 2-jährigen noch nicht aufdrücken. Also das ist hauptsächlich Musik aus dem sogenannten Gothic-Bereich. Allerdings bin ich da auch nicht wirklich fokussiert. Also das heißt, ich höre im Grunde alles von Klassik. Also ich finde Beethoven zum Beispiel einen der größten Musiker der Musikgeschichte. Über Hip-Hop, über Punkrock bis hin zu gutem alten 90er-Jahre-Techno und natürlich eben, wie gesagt, alles, was der Bereich Gothic bereithält. Genau.
Ich bin auf Sie gestoßen im Prinzip durch ein Gespräch mit Thilo Tanik, dem Saalfelder Musiker. Und ja. Er sagte mir auch, dass er zusammen mit Ihnen ein Programm macht mit Texten von Charles Bukowski, die Sie
so
lesen. Ja, nun, dieser, sag ich mal, Schriftsteller, der ja nun auch so ein Ausnahmeschriftsteller ist. Also jeder kann ihn nicht lesen oder leiden oder mögen, obwohl er ein fantastischer Autor ist. Wie kommen Sie zu diesem?
Also Charles Bukowski, das stimmt. Entweder man mag ihn oder man hasst ihn, das ist richtig. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zu Bukowski kam. Das ist auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr viele Jahre her. Als ich anfing, Gedichte zu lesen, so mit 17, 18 Jahren, dann waren Bertolt Brecht und Gottfried Benn so Einflussgeber, bis ich auf Bukowski stieß. Und da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, Mann, das ist genau das, was ich lesen will. Das ist auch genau das, was ich selber machen will, zumindest in Ansätzen. Also nicht, dass ich jetzt Bukowski kopiere, aber das war das erste Mal, dass ich konfrontiert war mit einer sehr, sehr deutlichen, zuweilen schmutzigen Sprache, die natürlich auch anstößig ist, was Absicht ist. Und was ich gut finde, denn ich komme ja so eigentlich aus dem Punkrock und der Punkrock war ja auch so zum Ziel, unter anderem zu provozieren. Und das ist genau der Punkt, weswegen ich Bukowski in meiner besten Liste, was Autorinnen und Autoren angeht, relativ weit oben stehen habe.
Sie fokussieren auch andere, nämlich zum Beispiel Kinski und Nietzsche. Wie geht es zusammen? Wie finden die beiden zusammen auf der Bühne? Werden die teilweise präsentiert durch Sie, indem Sie Texte von Ihnen vorlesen?
Ja, also Nietzsche ist auch schon sehr, sehr lange her, dass ich mit ihm anfing. Also irgendwann habe ich mich für Philosophie interessiert. Das kam, glaube ich, sogar durch das Buch Sophies Welt von Jostein Gaber. Und so bin ich dann halt etwas tiefer in die Philosophie geraten und blieb dabei Nietzsche stehen. Und ich mag oder mochte damals und mag immer noch diesen ansätzlichen Wahnsinn, den er natürlich durch seine, also im späteren Verlauf seines Lebens, durch seine Erkrankung sich mitgenommen hat quasi. Und diese Verwirrt- und Verrücktheit, die er teilweise an den Tag legt, obwohl er auch philosophisch sehr geordnet und sehr detailgenau ist. Und irgendwann später stieß ich über die Filme Kinskis auf das Buch von ihm selbst und so auch auf Hörbücher, die er gemacht hat. Also diese großartige Vertonung von Villon-Gedichten zum Beispiel, François Villon. Und ich fand irgendwann so diese beiden nebeneinander gestellt, ergeben ein relativ cooles Duo. Mich hat interessiert, was würde passieren, wenn die zeitgleich gelebt hätten und sich unterhalten oder also treffen würden und unterhalten könnten. Also sie hätten sich wahrscheinlich entweder die Gesichter blau geklopft oder wären die besten Freunde geworden. Und das ist das, was ich mein Programm mittels ihrer Texte, bei Nietzsche sind es natürlich auch die Gedichte hauptsächlich, die er geschrieben hat, aber er nebenbei gesagt auch ein großartiger Komponist, Nietzsche. Genau, das ist das, was ich versuche, so ein bisschen herauszukristallisieren in dem Programm Kinski trifft Nietzsche.
Und wer Sie nun erleben möchte, hat wann dazu Gelegenheit?
Na, zum Beispiel am 1. September in Neustadt an der Orla. Da wird genau dieses Programm Dirty Old Man, ein musikalischer Bukowski-Abend, stattfinden. Leider, leider nicht mit Thilo Tanik, weil er selber irgendwie auf einem Auftritt ist, sondern mit dem fabelhaften Blues-Folk-Musiker aus Leipzig, Stefan Saffer. Das wird sehr, sehr großartig werden, auf jeden Fall.
Und wann kann man Sie als nächstes erleben?
Im Oktober werde ich lesen Kammerflimmern, ein Buch von einem fantastischen Autor namens Thomas Jungblut, der sehr detailgenau und sehr, sehr emotional eine vergangene Beziehung seziert und sich dabei auch nicht schämt, da wirklich als relativ, ich sag mal, weichgestrickter Mann darzustellen in einer Gesellschaft, wo ja immer Härte verlangt wird. Oder wenn ein Mann weint, ja, dann ist es immer so eine Sache, so ein Anzeichen von vermeintlicher Schwäche, was natürlich völliger Blödsinn ist. Also ein fantastisches Buch, das werde ich ich glaube, am 9. Oktober ist das, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf meiner Webseite mgruppe.de kann man das auf jeden Fall nachlesen. Dann wird es ebenfalls im Oktober eine Lesung geben, da werde ich aus Baal lesen, aus Bertolt Brechts meiner Meinung nach bestem Theaterstück 1919 geschrieben. Und am 3. November, das ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert, allerdings in Gera die literarische Distille mit meinem Freund und Kollegen Ralf Schönfelder zusammen, Projektmanager der Literatur- und Kunstburg in Ranis. Und in diesem Programm greifen wir uns vier Autoren auf, die bekannt dafür sind, dass sie Genießer des Alkohols waren. Es wird Hemingway zu hören sein und wir werden dazu dem Publikum einen Rum reichen. Es wird Jerofejew zu hören sein und wir werden mit dem Publikum zusammen Wodka trinken. Also das Publikum trinkt, wir müssen hier auf der Bühne möglichst nüchtern bleiben. Es wird Malcolm Lowry zu hören sein, dazu gibt es Gin und es gibt Heiner Müller, der für den Whisky bekannt ist. Genau.
Und wo kann man sie da erleben, in Gera?
Das ist in den Gera Museumsstuben im Gewölbekeller wird das stattfinden, am 3.11. um 19.30 Uhr.
Ja, und abschließend kann ich da nur noch sagen, Herr Ralf Schönfelder hat einmal über Sie gesagt, er schreibt voller Leidenschaft, gegen Lähmung unserer Existenz, geradlinig, schamlos und nicht selten berauscht.
Was mich sehr ehrt.
Also, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Herr Marco Gruppe, Dankeschön.
Dankeschön.
Das war ein Beitrag von Karin Berger, Radio SRB.